Hallo, da ist auch schon Teil 3 der Pragmatik-Serie. Bevor wir zur Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson kommen, machen wir einen kurzen Ausflug in die Soziologie. Hier stoßen wir auf Irving Goffman, dessen Forschung menschliches Verhalten in Alltagssituationen untersuchte. Er wollte verstehen, wie es Menschen gelingt, sich als normal zu inszenieren. Aber was soll das eigentlich heißen? Denn normal zu sein ist doch das Normalste überhaupt, oder etwa nicht? Naja, um das zu verstehen, müssen wir Normalität als ein per Konvention errichtetes Konstrukt ansehen. Was normal ist und was nicht, ist nicht von Natur aus als solches gegeben. Vielmehr legen wir Menschen diese Werte fest und etablieren sie nach und nach. Über eine gewisse Zeit hinweg entwickelt sich dann ein normativer Maßstab, der oft auch per Tradition weitergegeben und durch jede normgerechte Handlung sowie jedes normgerechte Denken reaktiviert, das heißt aktualisiert wird. Alles, was nicht dieser Norm entspricht, ist anders, oft falsch oder einfach nur fremd. Als anders, falsch und fremd möchten die meisten unter uns aber wohl nicht bezeichnet werden. Daher inszenieren wir uns als normal. Wir handeln im Ermessen der jeweils gültigen Norm. Wir wissen, wie wir uns in einem schicken Restaurant verhalten und wie wir dies in einer Imbissbude tun. Je nach räumlicher Umgebung, emotionaler Nähe oder Distanz zu Beteiligten, ihrer jeweiligen Position verglichen mit unserer eigenen und vielen anderen Faktoren variiert letztendlich auch unser Verhalten. Im Großen und Ganzen bewegen wir uns ständig in einem Rahmen, dessen jeweilige Normen in Form von sozialen, kulturellen und sprachlichen Spielregeln uns nach Goffman die Interaktionen erleichtern sollen. Regeln üben aber auch immer einen gewissen Druck aus. Es entstehen normative Erwartungen, die die Interaktion gefährden können. Wenn die Interaktion dann scheitert, weil wir die jeweilige Erwartung nicht erfüllen, wirkt sich dies negativ auf unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung aus. Fremdwahrnehmung im Sinne dessen, wie wir von Beteiligten wahrgenommen werden. Diese beiden Wahrnehmungen vereint Goffman in dem, was er als Face, also als das Gesicht, bezeichnet. Es ist das Selbstbild, das etabliert, gewahrt und geschützt werden will, aber auch verletzt werden oder verloren gehen kann. Es beinhaltet all unsere Denk- und Verhaltensweisen. Die Art, in der wir Dinge beurteilen, unsere Weltanschauungen, Stereotype, Vorurteile, aber auch Emotionen und Motivationen fließen in dieses Selbstbild ein. Das Gesicht ist also wie der Mittelwert aus Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und all den Einstellungen und Verhaltensweisen, die ein Individuum für sich genommen verkörpert. Es ist folglich mehr als nur die rein äußerliche Erscheinung eines Individuums. Da potenziell jede Interaktion unser Gesicht gefährdet, sind wir bemüht, unser Gesicht zu wahren, um es nicht zu verlieren. Genau, diese Redewendungen gehen auf Goffman zurück. Das Gesicht ist ein universelles Konzept. Jeder Mensch besitzt eines. Die jeweilige Ausprägung ist allerdings kulturabhängig. Um unser Gesicht zu wahren, wollen wir unserem Gegenüber beispielsweise respektvoll begegnen. Wie wir unseren Respekt zeigen, hängt dann aber von unserer jeweiligen Kultur ab. Wobei es so einfach dann auch wieder nicht ist. Darauf kommen wir aber noch zu sprechen. Jetzt kehren wir erst einmal wieder in die Pragmatik zurück. Penelope Brown und Stephen Levinson haben Goffmans Face-Konzept aufgegriffen und im Rahmen der Linguistik weitergesponnen. Das Ergebnis war eine Höflichkeitstheorie, nach welcher alle Beteiligten eines Gesprächs um die Existenz der Gesichter der jeweils anderen Beteiligten wissen und zugunsten der Wahrung des eigenen Gesichts kooperatives Verhalten an den Tag legen. All unsere Gesichter hängen voneinander ab. Bedrohe ich das Gesicht meines Gegenübers durch ein gewisses sprachliches Handeln, so fällt dies negativ auf mein eigenes Gesicht zurück. Soweit, so klar. Die Möglichkeiten, ein Gesicht zu bedrohen, sind dabei zahlreich. Was auch daran liegt, dass wir nicht nur ein Gesicht besitzen, sondern zwei, nämlich das positive und das negative Gesicht. Dazu kommen dann noch zwei Formen der Höflichkeit, positive und negative Höflichkeit genannt. Aber eines nach dem anderen. Unser positives Gesicht wünscht sich, akzeptiert, anerkannt und auf positive Weise gesellschaftlich gefragt zu sein. Es möchte sprachlich in den Arm genommen werden. Dem negativen Gesicht geht es dagegen um sehr viel Raum. Es wünscht sich Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung. Niemand hat diesem Gesicht zu sagen, was es zu tun oder zu lassen hat. Generell wird das positive Gesicht durch die Betonung von Gemeinsamkeiten sowie durch Anteilnahme und Solidarität gewahrt. Das nennt sich dann positive Höflichkeit. Bei negativer Höflichkeit wird das negative Gesicht durch die Betonung von Achtung und Rücksichtnahme sowie durch die Vermeidung von Zwang und Befehl gewahrt. Stellen wir uns vor, ich will, dass mir eine bestimmte Person bei meinem Umzug hilft. Konkret heißt das, dass ich vorhabe, Zeit und Kraft der gefragten Person in Anspruch zu nehmen. Wenn ich nun ganz direkt sage, du hilfst mir bei meinem Umzug, kommt das womöglich nicht gut an, weil dies einem Befehl nahe kommt und ein Gefühl von Zwang aufkommen lassen könnte. Um dem negativen Gesicht der gefragten Person gerecht zu werden, sollte ich folglich negative Höflichkeit anwenden. Dann könnte ich sowas sagen wie, hast du Zeit und Lust, mir beim Umzug zu helfen? Wie schon beim Beispiel mit der Tasse aus Teil 2 handelt es sich auch hier an der Oberfläche um eine Frage, die aber in Wirklichkeit eine Aufforderung darstellt. In einer Kommunikationssituation geben sich alle Beteiligten, ganz theoretisch, allergrößte Mühe, beide der Gesichter der einzelnen anderen Beteiligten und gleichzeitig beide der eigenen Gesichter zu wahren. Gar nicht so einfach. Womit wir schon bei den sprachlichen Handlungen sind, die eine Bedrohung für das eigene und das andere Gesicht darstellen. Den sogenannten Face-Threatening Acts. Dabei geht es um die Gefährdung von Gesichtern durch Interessenskonflikte. Nur aktives, kooperatives sprachliches Handeln kann zur Wahrung aller Gesichter beitragen. Dabei sind alle Gesichter gleichermaßen gefährdet. Auch das jeweils eigene positive und negative Gesicht. Wie stark die Bedrohung ausfällt, hängt von der sozialen Distanz zwischen sprechender und hörender Person sowie der relativen Macht der hörenden Person über die sprechende Person und den möglichen Konsequenzen für eine Gesichtsbedrohung in Abhängigkeit zur jeweiligen Kultur ab. Das positive Gesicht der hörenden Person wird durch die sprechende Person durch Missachtung der Gefühle und Wünsche sowie durch die Betonung von Differenzen zwischen sich und der hörenden Person bedroht. Ebenso bedrohen es gewisse soziale und kulturelle Themen und die Verwendung unangemessener Anredeformen, wie auch falscher Namen. Die Einschränkung der Handlungsfreiheit der hörenden Person wirkt, wie an dem eben gegebenen Umzugsbeispiel erkennbar, bedrohlich auf das negative Gesicht der gefragten Person. Denselben Effekt können aber auch ungefragte Ratschläge, Erinnerungen, Warnungen und Drohungen haben. Dass Neid, Hass und Wut ebenso dazu zählen, kannst du dir bestimmt fast schon denken. Wie bedrohen wir aber die jeweils eigenen Gesichter? Naja, das geschieht zum Beispiel, wenn ich für etwas um Verzeihung bitte oder Schuld, Verantwortung oder Ähnliches auf mich nehme. Damit füge ich selbst so gesehen meinem positiven Gesicht Narben zu. Ähnliches geschieht mit meinem negativen Gesicht, wenn ich mich bedanke oder ein Angebot annehme. Damit mache ich mich abhängig von der Person, bei der ich mich bedanke oder deren Angebot ich eben annehme. Ich selbst schränke damit meine Handlungsfreiheit und meine Selbstbestimmung ein. So zumindest die Theorie von Brown und Levinson, die seit ihrer Veröffentlichung vor mehr als 30 Jahren vielfach revidiert, aufgegriffen und weitergedacht wurde. Nächsten Freitag kommen wir dann auch schon zum letzten Teil der Serie. Dann wird es um Höflichkeit im Kontext interkultureller Kommunikation gehen. Ich sage ciao und bis bald, deine Raluca.